Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Dass Tiere Menschen gut tun, ist eigentlich gar keine neue Erkenntnis. Schon im 18. Jahrhundert war das so, dass Mönche im Kloster in York bei der Behandlung von seelisch Kranken nicht nur auf das Gebet, sondern auch auf tierische Unterstützung vertraut haben. Menschen und Tiere verstehen sich gut, aber sie sind vielleicht nicht immer sich einander gut. Also manchmal ist es so, dass vielleicht die Menschen den Tieren zu viel abverlangen oder zu viel fordern. Auf der anderen Seite aber können auf jeden Fall Tiere mit ihrem Instinkt häufig Menschen gut tun und helfen. Wir wollen uns diesem Thema heute widmen in der Domradio-Beratung. Ich bin Dagmar Peters und freue mich, dass Sie dabei sind. Die Domradio-Beratung, warum Tiere Menschen gut tun, heute unser Thema. Haustiere halten Menschen aller Altersklassen fit. Kinder mit Tieren haben angeblich bessere Schulnoten und wer ein Tier hat, sagt, man kann Verantwortung übernehmen. Stimmt das? Warum Tiere Menschen gut tun, so lautet der Titel unserer Beratungssendung heute. Und Heidi Ruster ist zu Gast hier bei uns im Domradio von der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Ein herzliches Willkommen.
Guten Morgen.
Wir möchten uns mit den Tieren beschäftigen und warum haben wir uns da eine Diplompsychologin, eine Ehefamilien- und Lebensberaterin eingeladen? Nicht nur, weil sie selber lange Jahre ein Haustier hatten, sondern weil in der Tat ja auch Tiere manchmal in der Beratungssituation mit Familien eine Rolle spielen. Inwiefern?
Ja, sie sind auch ein Familienmitglied. Das muss man ganz klar sagen. Sie sind auch irgendwie Partner des Menschen und absolut zugehörig zu einem Familiensystem. In der Beratung werden sie Thema, zum Beispiel dann, wenn eine Familie einen Todesfall zu beklagen hat und viele kommen und erzählen von den Kindern, denen sie auf ihre Fragen keine direkten Antworten geben kann. Und dann findet sich eben ein totes Tier im Garten oder auf dem Weg zum Kindergarten. Oder aber auch die Sorge des Kindes, was ist, wenn unserem Hund etwas passiert. Also das lässt sich viele schwere Themen auch über das Tier finden und auch miteinander Antworten suchen. Das finde ich eine wunderbare Möglichkeit, also über Kinder Fragen auch zu antworten.
23 Millionen Tiere leben unter deutschen Dächern. Fische und Vögel sind da nicht mitgerechnet. Das Bedürfnis nach tierischen Freunden, das ist groß. Woran könnte das liegen?
Also diese Tiere sind einfach immer da. Sie sind verlässliche Partner, sie sind verlässlich in der Beziehung, sie gehen nie in den Clinch, sie leiden, wenn es Konflikte gibt, sie leiden sogar mit. Sie haben eine wache Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, das beginnt bei der Begrüßung. Sie sind Begleiter und zwar in absoluter Zuverlässigkeit und Treue.
Und sie sind unersetzlich. Wir sind nämlich auf die Straße gegangen und haben mal gefragt, warum ist Ihr Haustier unersetzlich? Und das sind die Antworten.
Für mich unersetzlich, weil es für mich wie Menschen waren.
Ein Dackel ist fast wie ein Kind gewesen. Er durfte alles, er durfte nur nicht ins Schlafzimmer und auf der Couch. Dem fehlte nur das Sprechen noch, dem Dackel.
Wir haben den erst seit 4 Wochen und deswegen, der ist uns schon sehr ans Herz gewachsen.
Mein Haustier. Ja, weil das ja schon so lange mit mir zusammenlebt, wie es noch kein Mädchen ausgehalten hat. Und deswegen kennt das mich auch besser als, glaube ich, meine Eltern schon. Ich habe es fast immer bei mir.
Man kommt nach Hause, ist einfach nicht alleine. Es ist jemand immer da, mit dem man kuscheln kann. Deswegen möchte ich ihn nicht mehr missen.
Nicht alleine sein ist sicherlich auch ein Thema. Und auch das könnte ein Beratungsthema sein, wenn Leute zu Ihnen kommen, oder? Sind da einige Leute, die sich einfach weniger einsam fühlen, weil sie ein Tier haben?
Mit Sicherheit. Es gibt jede Menge allein lebende Menschen, die haben dann zum Beispiel nicht eine Katze, sondern gleich zwei, damit die über Tag, wenn die Herrchen oder Frauchen arbeiten müssen, nicht alleine sind. Aber das ist ein absolutes Lebensritual, fast lebenswichtig. Sie regulieren auch die Tagesabläufe, machen also Freizeit nochmal sinnvoll. Und vor allen Dingen kommen sie dem ganz großen Bedürfnis der Menschen entgegen, um jemanden Sorge zu tragen, es jemanden versorgen und verwöhnen zu dürfen, zu pflegen. Aber auch umgekehrt, das Tier tut gut, das haben wir gerade auch gehört im Beitrag, weil es Nähe gibt. Man kann so schön kuscheln, es ist warm, es ist weich, es ist schmusig und vor allen Dingen ja auch von uns abhängig. Sie lassen also das auch mit viel Dankbarkeit des Herrchen und Frauchen wissen, wenn ihnen die Pflege so gut tut. Die Menschen sagen dann, die Tiere sind dankbar.
Dennoch ist es so, dass häufig auf Wunschzetteln von Kindern vielleicht an Weihnachten oder zum Geburtstag steht, ich hätte ganz gerne ein Haustier, und nichtsdestotrotz warnen ja auch viele Selbsttierheime davor zu sagen, nichts überstürzt tun, weil viele Tiere landen natürlich dann hinterher auf der Straße oder in einem Tierheim, wenn das Ganze unüberlegt passiert. Kinder haben diesen Wunsch, häufig ein Tier zu haben. Warum sollte man trotzdem erstmal überlegen, geht das überhaupt?
Ja, natürlich ein richtiges Tier. Ein Haustier ist kein Stofftier. Also das heißt, man kann es nicht einfach hygienisch sauber irgendwie in die Ecke setzen, da bleibt es dann auch, sondern es macht natürlich auch Arbeit, stellt Anforderungen. Man muss mit dem Tier nach draußen gehen, man muss zum Arzt gehen, wenn es krank ist, man muss regelmäßig Futter hinstellen und man muss für Reinlichkeit sorgen. Und das sind schon erhebliche Herausforderungen, die natürlich ein bestimmtes Lebensalter voraussetzen. Man muss schon gucken, kann ein Kind das alleine? Und ich glaube, das geht dann nur im Familienverband, wo dann auch die Verantwortung geschultert ist. Das Kind immer mit anführen, anleiten, diese Pflegetätigkeiten fürs Tier mitzumachen. Aber ich würde davon abraten, ein Tier ganz alleine die Obhut eines Kindes zu geben.
Das heißt, bevor man sich eins anschafft, sollten die Erwachsenen eigentlich auch bereit sein und auch den Wunsch haben, ein Tier zu versorgen. Und das sollte nicht einfach eine Wunscherfüllung des Kindes sein, wenn die Eltern kein Tier haben möchten.
Ja, man muss unbedingt alle miteinander Ja zur Familienerweiterung sagen, das will ich mal so sagen.
Wir werden gleich noch insbesondere mal auf Tiere und Kinder eingehen, denn Kinder sehen Tiere insbesondere als ihre Freunde, und bei ganz kleinen Kindern kann man schon beobachten, man kann in den Zoo gehen, da gibt es große Elefanten, aber das Interessanteste sind doch die Tauben oder die Spatzen. Just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. I just wanna feel the day. Warum Tiere uns Menschen gut tun, darum geht es heute in der Domradio-Beratung. Und auch Sie können uns gerne erzählen, warum Ihr Haustier unersetzlich ist oder warum Ihnen Ihr tierischer Freund so gut tut. Sie können das per E-Mail machen an studio@domradio.de. Sie können aber auch gerne anrufen unter 0221 25 8860, die Kölner Vorwahl, und dann die 25 8860. Kinder und Tiere. Das passt gut zusammen, denn kleine Kinder finden ja andere Lebewesen, andere Kleinstlebewesen selbst spannend. Ich erinnere mich, mein Sohn hat, als er ganz klein war, die Kellerasseln und die Ameisen ganz besonders gerne beobachtet. Und die haben auch keine Scheu davor, diese kleinen Tiere auf die Hand zu nehmen. Und Frau Ruster, die haben ja noch gar nichts von kuschelig und süß. Warum trotzdem ist das so spannend für Kinder?
Tiere bewegen sich eben anders als Stofftiere. Tiere haben ihre je eigene Art der Bewegung, aber vor allem auch der Geräusche. Und sie schauen natürlich absolut anders aus als das, was ihnen so in der Familie begegnet. Also anders als Menschen. Und sie sind deshalb schon wegen dieser Andersartigkeit höchst faszinierend. Aber vor allen Dingen ist es natürlich die Beweglichkeit, wenn die Tiere fliegen, kriechen, viele, viele kleine Beine haben, krabbeln können oder dann über die Händchen, über die Haut streichen und einfach lustig kitzeln. All diese sinnlichen Wahrnehmungen machen Kinder Freude.
Also auch die Schnecken, die sich in ihrem Haus verstecken, sind immer wieder großartig. Und wenn die sich so langsam bewegen, da können Kinder stundenlang zugucken. Und wenn man sagt, Kinder haben keine Geduld, da kann man beobachten, dass Kinder ja erstaunlich viel Geduld haben, wenn es ums Beobachten von Tieren geht. Können die bei diesem Beobachten auch was für sich daraus lernen?
Ja, zum Beispiel, dass Tiere schreckhaft sind, dass ihre Bewegungen, der Kinderbewegungen bei den Tieren etwas auslösen, dass man sich verstecken muss, dass man aber auch bei den Tieren eine Resonanz auslöst, dass sie Männchen machen an der Scheibe, hochstehen, mit Neugier auf die Menschenkinder zukommen, aber die Tiere auch gerne mal eine Möhre aus den kleinen Händen nehmen und fressen. Das heißt, sie selbst können jemanden füttern und haben ein Mordsmäßchen Spaß dabei.
Also ist eigentlich besser als jede Puppe.
Ja, natürlich. Wobei die beiden kann man einfach nicht vergleichen. So ein dickes Schaf, was draußen auf der Weide steht, kann man nicht mit ins Bett nehmen. Das ist auch nicht gut. Deswegen eignet sich Puppen oder Bären aus Stoff dann doch eher.
Ja, Frage ist nur, inwieweit man, wenn es eben Tiere sind, zum Beispiel wie Katzen, die so eine kuschelige Größe haben, die aber doch sehr eigenwillig sein können und die auch häufig eher mal wegrennen oder sich vielleicht unter dem Sofa verstecken, wenn Kinder kommen, wenn die vielleicht denken, ich ziehe die mal am Schwanz und hole sie zu mir. Wie kann man da eben ein gutes Verhältnis hinbekommen, dass eben die Tiere gut behandelt werden und dass die Kinder es eben nicht mit einem Stofftier verwechseln?
Ja, das heißt, man begleitet diese erste Begegnung, Kleinkind und Tier. Da muss ein Erwachsener dabei sein. Man muss Kinder lehren, wie geht das, zärtlich zu sein. Also wirklich vorsichtige Streichbewegungen zu machen. Das kann man alles lernen. So wie wir das mit den Kindern gemeinsam, wenn wir die Hand führen und Ei sagen. Und sie genießen dann auch das Streicheln und diesen köstlichen Augenblick, wenn dieser große, lange Pelz dann zwischen ihre Finger kommt. Das sind alles wunderschöne Dinge, wie warm dieses Tier ist, zum Beispiel im Vergleich zum Stofftier. Das sind Dinge, da muss ein Erwachsener dabei sein, damit es nicht dazu kommt, dass ein Tier mal gezogen wird. Wenn das mal am Fell ist, ist es auch nicht schlimm. Es kommt immer auf dieses Tier an. Der Erwachsene kennt halt sein Tier und weiß, was ihm auch zumutbar ist. Also mit unserem Hund hätte man sowas machen können. Der kannte das. Ne? Der ist mit Kindern groß geworden und die größeren Tiere, die größeren Hunde vor allen Dingen, sind da auch etwas oft toleranter als die Kleinen, ganz interessanterweise. Aber das würde ich nur gemeinsam mit einem Kind dann zusammen testen.
Das gemeinsame Testen ist sicherlich auch gut, um auf andere Tiere zugehen zu können. Gehen Kinder, die selber ein Tier haben, besser auf andere Tiere zu, die ihnen nicht gehören, als Kinder, die das so gar nicht kennen?
Natürlich, also Kinder haben dann eine vertraute Umgangsweise und sie gucken sich dieses Tier gut an. Also das kennen sie und sie werden natürlich auch eher davon ausgehen, dass der fremde Hund ungefährlich ist, aber wenn er anders ausschaut als der eigene, werden sie ganz normale Vorsicht walten lassen. Also und nicht wie ein Kind, was das erste Mal einen Hund sieht und drauf losläuft. Wobei Kinder das eigentlich auch sehr selten machen. Also wenn man Kindern also zum Tier führt und an der Hand hat und sagt, wir sind vorsichtig, das ist ein liebes Tier, wir tun ihm nicht weh, also auch schon in dieser Art des beruhigenden Sprechens für alle beide, dann ist das wichtig. Also ich würde nicht ein Kleinkind alleine irgendwie auf einen Hund, auch einen fremden Hund schon gar nicht loslaufen lassen und mach mal Ei sagen.
Kinder rennen gerne. Ich würde mal sagen, größere Katze würde sich eher verstecken, wenn die durch die Wohnung rennen. Vielleicht machen kleine Katzen noch mit und finden es lustig, aber je nachdem, welcher Hund das ist, wenn da fremde Kinder zu Besuch sind, hat man ja auch als Erwachsener eine Verantwortung, dass da nichts passiert.
Natürlich, aber man sieht ja auch den Hund, der reagiert da Gott sei Dank auch. Also der kennt auch da seine Grenzen und ein Hund, vor allen Dingen, wenn er dann schon älter ist, ein bisschen gesetzter und das Temperament ist dann nicht mehr gar so rauflustig, dann trollen die sich. Die ziehen sich in ihr Eckchen zurück und dann kann man auch einem Kind schon beibringen, dass dieser Hund sich zurückgezogen hat und jetzt seine Ruhe haben will und bitte nicht mehr gestört wird.
Also man kann viel von Tieren lernen, das hören wir jetzt schon. Tiere und Kinder, das ist die eine Sache, aber Tiere und erwachsene Menschen, das funktioniert natürlich auch. Sowohl Gesunde als auch Kranke profitieren von den vielfältigen Facetten der Mensch-Tier-Beziehung, so heißt es in einer Untersuchung der Universität Zürich. Aber nicht nur Wissenschaftler belegen, dass Menschen und Tiere einen guten Einfluss aufeinander haben, dass vor allen Dingen Tiere einen guten Einfluss auf Menschen haben. Wir haben eben über Tiere und Kinder gesprochen, aber auch die Erwachsenen profitieren von den Tieren. Das sagt auch Heidi Ruster von der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Warum ist das so?
Ja, wir haben das jetzt schon öfter gesagt, was auf die Kleinen zutrifft, das trifft auch auf die Großen zu. Die Tiere sind ihnen einfach ein verlässlicher, zuverlässiger Begleiter, ein Freund geradezu, die ein Heim zu einem Zuhause machen. Das heißt, auch gerade die Single-Haushalte werden dadurch gemütlich, dass zu Hause ein Tier auf sie wartet. Oder Menschen, die durch kritische Lebensereignisse widerwillig alleine leben müssen. Also nicht frei gewählte Singleschaft, sondern einfach Witwenschaft. Wir haben das auch gehört oder werden es noch hören, nehme ich an. Da waren Umfragen, die das immer wieder belegen, wie wichtig das ist. Gerade für Menschen, die durch den Tod beispielsweise, aber auch eine, nach einer Trennung einen lieben Menschen verloren haben, die haben eine neue Beziehung. Und das Tier kann genau diese Beziehung auch leben. Es ist ein Geben und Nehmen, das heißt ein Beschützen, ein Bewachen, ein Dasein, einem Zuhören können, beziehungsweise durch den Blick auch noch nonverbale Signale, ich bin bei dir, senden. Das ist einfach unbeschreiblich. Das kann man immer wieder hören von Menschen, die so etwas erlebt haben.
Aber man darf doch nicht verwechseln, dass es den Partner ersetzen könnte.
Natürlich, da fehlt die Sprache, da fehlt ganz viel Eigenständigkeit. Ein Tier ist natürlich nur in einem ganz bestimmten Bereich. Es soll, Werte können erreicht werden, aber ein wirklich souveräner Partner, der mit einem eigenen Kopf etwas gestaltet, so etwas ist es nicht. Ein Widerpart kann er nicht sein, kein liebevolles Korrektiv, aber durch das Vorgeben oder im Modell leben, wie geht das, in seinen Grenzen zu leben, auch konsequent zu sein oder sein Ding durchzuziehen, kann ein Hund auch Orientierung geben. Die sind einfach instinktsicher, die irren sich nicht, was jetzt so ihren Lebensweg angeht. Und da können Menschen aufgerichtet werden, die selbst in einer sehr labilen Verfassung sind.
Haben wir diesen Instinkt nicht oder haben wir den verlernt zu benutzen?
Wir sind oft eben durch unsere täglichen Widrigkeiten, die einfach oft zu viel sind und dann durch zu mächtig und zu groß einfach permanent in einem sehr getriggerten Stadium. Und dann können wir unsere Instinkte, die wir vielleicht haben, diese Urkräfte, oft vergessen, vernachlässigen. Sie sind dann nur noch latent da. Und so ein Tier ist geradlinig. Das vergisst seine Instinkte nicht, sondern zeigt sie uns und gibt Halt auch dadurch. Auch Menschen, die sich gerade sehr in einem angespannten seelischen Zustand befinden, wieder Kontakt zu sich selbst.
Tiere sind ehrlich, Tiere verstellen sich nicht.
Ja,
ist das das, was sie ausmacht?
Genau. Ohne jede Moralität. Sie zeigen, was jetzt dran ist, wie es geht. Und wir können das auch mal konkret machen. Ich habe ein Buch mal gelesen, wo es um die Weisheit der Esel geht, dass ein solches Tier einfach keinen falschen Schritt tut. Das ist doch eine wahnsinnige Aussage. Das kann ein Mensch von seinem Leben und seinem Lebensweg eigentlich so nie sagen.
Kann man das tatsächlich so sagen? Es kann doch auch ein Esel vielleicht mal auf einem Stein stolpern, oder nicht?
Es würde einfach nicht weitergehen, wenn es uneben wird, wenn es einfach schief wird. Ne? Natürlich sind auch Esel eingesetzt worden in Kriegssituationen und so. Die können panisch reagieren, aber das ist ja auch normal. Der Impuls, aus dem Krieg wegzulaufen, finde ich eigentlich einen sehr gesunden.
Es geht ja bei Haustieren natürlich dann weniger um die Esel, da geht es eher meistens um die Hunde, um die Katzen, um die Vögel, vielleicht noch um Fische oder Kaninchen oder Meerschweinchen. Wenn die Tiere ein bisschen größer werden wie Pferde, dann ist es so die Frage, können wir von denen viel lernen oder lernen die dann von uns? Müssen wir die richtig führen?
Das ist eine wechselseitige Beziehung. Ne? In dem Wort Beziehung steht das schon drin, dass es da eine Beziehung gibt zwischen Geben und Nehmen, zwischen Führen, sich führen lassen. Und das wird wahrscheinlich dann auch so sein zwischen Mensch und Tier. Ich bin jetzt keine Reiterin, kann das nicht genau sagen. Ich würde es eher für einen Hund sagen. Als Hundebesitzerin würde ich meinen, dass es wichtig ist, einem Tier klare Vorgaben zu geben, klare Ansagen. Und das geht ja auch dann, wenn ich gut dran bin, wenn ich klar bin, wenn ich eindeutig bin mit meinen Botschaften, wenn ich mich so bewege. Und wenn das mal nicht so ist, fordert das im Grunde der Hund ein. Der kann mich dann schon auch wieder konfrontieren mit meinen vernachlässigten Ansagen, mit meinen Inkonsequenzen, mit meinen Doppelbotschaften. Ne? Der ärgert mich dann oder zeigt in seinem Verhalten, was dann völlig konträr und mir gegen den Strich geht, wie es richtig ist, was ich versäumt habe, klar zu sein. Und insofern hilft mir ein Tier auch auf meine Gradlinigkeit zurück.
Das heißt, das Tier hält mir den Spiegel vor?
Ja, nur gut, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber im Prinzip ist das schon so. Ne? Man kann auch, indem wie mir immer mein Hund begegnet, sehen, wie ich selbst drauf bin. Das kann man sicher so sagen.
Von der katholischen Ehefamilien- und Lebensberatung Bonn ist Heidi Ruster zu Gast hier im Domradio. Selbst ja für Hunde hier quasi Expertin, weil sie jahrelang einen Hund gehabt hat und eben auch Kinder und weiß, wie das eben im Umgang miteinander funktioniert hat. Aber wir wollen auch noch gleich über andere Beziehungen sprechen, über Tiere und alte Menschen oder aber auch über die Schwierigkeit. Wie sieht das denn eigentlich aus bei einer Trennung von einem Paar? Wer kriegt den Hund, wer kriegt die Katze nach der Trennung? Muss das Tier in zwei verschiedenen Haushalten leben, wie manche Kinder? Was kann man da tun, um da zu einer guten Lösung zu finden? Auch das wird eins unserer Themen gleich sein hier im Domradio. warum Tiere Menschen gut tun. Wir haben schon über Tiere und Kinder gesprochen, über Tiere und erwachsene Menschen. Wir wollen auch noch sprechen über Tiere und ältere Menschen. Eben ist schon mal kurz angeklungen, dass Tiere eine Einsamkeit etwas leichter machen, dass Tiere vielleicht ein Witwe oder Witwer werden etwas leichter machen können, aber Tiere geben auch Sicherheit. Auch das machen Haustiere. Und wie hilft Ihnen Ihr Haustier? Das haben wir auf der Straße gefragt.
Ja, ich sage immer, das ist für mich wie Psychopharmaka. Wenn ich mit denen spazieren gehe, dann das tut mir gut und ich möchte ohne nicht sein.
Das war ein Begleiter für mich, war ein ganz wichtiger Punkt. Ja, der eigentlich mein ganzes Leben begleitet hat. Ne?
Ich meine, ich habe nur eine Kanarie, aber die habe ich auch von meiner Tochter. Und wie ich damals Witwe wurde, hat sie mir den gekauft. Und das ist also einmalig, das Tierchen. Ne? Wenn ich mit dem rede oder flöte, gibt er mir Antwort. Wie gesagt, ein Tier ist ehrlich.
Einfach, dass die bei mir sind, das gibt schon Kraft. Für mich sind meine Hunde meine Kinder.
Und ist schon passiert, dass dann halt Kinder, die spastisch gelähmt sind oder so, für Sekunden diese Lähmung vergessen haben. Weil die sich so auf diesen Hund konzentriert haben. Und dann waren halt die Hände locker, die Arme locker. Und das ist, ja, da treibt es einen schon manchmal die Tränen in die Augen, das zu sehen, wie schön das ist, was Tiere bewirken können.
Haustiere können also quasi Balsam sein für die Seele. Im Studio ist Heidi Rustack von der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Was wir da jetzt gerade gehört haben, können Tiere verdammt viel.
Ja, das ist ganz berührend, auch gerade die letzte Geschichte, ne, zu hören, wie also diese Begegnung Tier-Mensch derartig faszinieren, konzentrieren kann, aber auch in Bann halten, dass wirklich alle Verkrampfung abfällt. Und wenn es für einen Augenblick ist, das hat, finde ich, schon großartig. Ne?
Also Tiere können so eine Art Medizin sein, die, vielleicht auch, weil man sich sportlich mehr betätigt, wenn man zum Beispiel einen Hund hat, mit dem man ständig raus muss.
Ja, das hat bestimmt viele gute Nebeneffekte, zum Beispiel den, ne? Dass man sich einfach selbst in einen Rhythmus bringt. So ein Hund strukturiert auch einen Tagesablauf. Auch gerade bei älteren Menschen, die jetzt vielleicht nicht durch tägliche Arbeit gezwungen werden, in einen ganz bestimmten Zeitrahmen sich zu bewegen, die können auf jeden Fall ihren Tag damit rhythmisieren. Das heißt, wir gehen raus mit dem Hund und dann treffen wir auch immer die Frau so und so an der Ecke. Und dann wird ein Schwätzchen gehalten, wir lassen die Hunde miteinander spielen und dann verabreden wir uns, weil wir ja auch die gemeinsame Hundeschule besuchen. Das ist auch mal ganz toll. Da machen wir die Lehrgänge zusammen. Ja, und wir können uns aber auch schon mal auf einen Kaffee treffen, beziehungsweise mit der Nachbarin ist es deshalb schön, weil die sich auch so gut mit unserem Hund versteht, wird eine Ferienfahrt zumindest übers Wochenende kein Problem. Das sind also auch gemeinschaftsstiftende Funktionen, die ein solches Tier medial übernimmt.
Das heißt, man kann, wenn man eben vielleicht allein ist, alt ist, auch dadurch neue Freunde finden. Man findet die Möglichkeit, mit anderen gemeinsame Unternehmungen zu machen.
Mit Sicherheit. Gerade schüchterne Menschen, also die jetzt mal nicht gerade so kontaktfreudig sind, keine Salonlöwen, die auf die anderen losstürmen und jeden anquatschen, die können mittels einem Hund einfach jemanden begegnen und ins Gespräch kommen. Vielleicht werden sie auch angesprochen, weil sie so einen wunderbaren Hund haben oder weil der Hund etwas Lustiges macht, weil er vielleicht mir nahe kommt, spreche ich jemanden an. Und das Einstiegsthema Hund, Tier, Leben mit dem Tier bringt ein Gespräch in Gang, was also vielleicht auch eine gute Wellenlänge zwischen diesen Menschen entdecken lässt und die sich regelrecht freuen am nächsten Tag wieder. Und irgendwann kann man den Namen. Und man weiß dann auch, wo der andere wohnt. Das sind wirklich sehr schöne Begegnungsgeschichten und es haben sich schon Menschen lieben gelernt über Hunde.
Das ist natürlich ganz harmonisch alles, aber man darf darüber auch nicht vergessen, dass es auch den bösen Hund gibt, der meinem Hund gerade was wollte.
Ja, genau. Ne, da kann man aber auch selbst die eigenen Aggressionen und dieses Konfliktbereitschaft, also man muss es ein bisschen trainieren. Also man wird aber auch herausgefordert. Ich muss gucken, wo meine Grenzen sind und die bewachen, aber auch die des anderen. Und ich muss meinen Hund zurückpfeifen können. Ich muss mich auseinandersetzen, ich muss mich vielleicht auch mal entschuldigen für etwas, was passiert ist, wenn meiner mit dreckigen Pfoten irgendwo hochgesprungen ist, sich einfach nicht gut benommen hat, dann fällt das auf mich zurück. Ich muss eben auch Verantwortung übernehmen, diesen Hund erziehen und für eventuelle Schädigungen aufkommen. Das kann sicher auch Menschen für immer auseinandertreiben, weil einfach die Hunde sich nicht leiden können. Immer wenn die sich sehen, sich zerfleischen, wenn man da nicht aufpasst. Dann werde ich natürlich auch in Zukunft einen Bogen um dessen Herrchen machen, das ist ja ganz klar.
Hunde oder Tiere bedeuten aber auch Arbeit, bedeuten Verantwortung übernehmen und je nachdem, wie alt oder wie krank ein Mensch ist, kann er das nicht mehr unbedingt tun. Nichtsdestotrotz tun Tiere eben auch alten Menschen gut. Deshalb wird häufig auch in Seniorenheimen heutzutage so auch dieser Kontakt gesucht. Da kommen eben Menschen mit Tieren extra hin und merken, dass sie auch wirklich ganz viel von den älteren Leuten entgegengebracht kriegen.
Ja, also das ist auch genauso faszinierend zu sehen, wie Menschen, die eigentlich so in ihrer Welt leben, die Alten, die gar keinen Kontakt mehr haben zu ihrer Umwelt, gar nicht mehr erzählen wollen oder wenn für die Umwelt unverständliche Dinge und im Grunde auch einen sogenannten leeren Blick haben, der gar keine Beziehung mehr aufnehmen kann, dann zu erleben, wie also die Tiere zu Besuch kommen, wie regelrecht vitalisierend das auf Menschen wirkt, die auf einmal wieder einen Blick bekommen, Glanz in die Augen, den Blick richten, den Kopf bewegen, durchaus wieder Anteilnahme, Zugehörigkeit am Leben entwickeln über ein Tier und auf einmal auch wieder Worte formulieren, die einfach zurückgeholt werden ins Leben auf eine ganz wunderbare Weise.
Insofern stimmt das also, wie in der Umfrage eben gehört, dass Tiere durchaus medizinische Wirkungen erzielen können.
Ja, medizinisch insofern, als dass sie einfach in der Lage sind, Beziehungen einzugehen. Also diese Beziehung Mensch-Tier, die ist etwas, was heilt, was lindert, was eben Einsamkeit erträglich werden lässt, was eben wieder mobilisiert oder wie ich eben gerade ausführte, auch vitalisiert, also längst totgeglaubtes, erstarrtes, wieder in Bewegung kommt. Und das ist ganz, ganz was Schönes.
Haustiere halten Menschen aller Altersklassen fit. Kinder mit Tieren haben die besseren Schulnoten und ältere Menschen fühlen sich vielleicht nicht so einsam, werden gebraucht, übernehmen die Verantwortung auf sich, um das Tier zu kümmern. Aber ist es wirklich so? Sind Tiere für alle Menschen gut, Frau Ruster?
Also Menschen, die große Probleme haben, sich selbst zu organisieren, denen es schwerfällt, oft geradlinig zu sein, klare Ansagen zu machen, selbst keine Struktur haben, da ist ein Tier, weiß ich oft, zu Hause, aber es tut ihnen nicht unbedingt gut. Und zwar, weil ein Tier eben auch merkt, wenn es nicht gut geführt wird. Wenn Tiere dann auch vielleicht oft alleingelassen sind, vernachlässigt sind, nicht regelmäßig Nahrung bekommen, vielleicht sogar mit den sehr cholerischen Aggressionsschüben ihres Herrchens oder Frauchens klarkommen muss, unter Umständen Misshandlung einstecken muss. Ein solches Tier kann auch in einer guten Umgebung nicht sofort wieder eine gute Wirkung haben. Es gibt Tiere, wenn sie die einmal gerade angucken, jaulend weglaufen. Es gab in meinen Kindertagen einen sehr gefürchteten Hund, weil er so oft geschlagen wurde, dass er nie frontal auf Menschen zukam, sondern immer nur im Rücken zu spüren war und dann auch mal schnell zugebissen hat. Und zwar so, würden wir sagen, sehr hinterlistig, wobei Hunde keine Moralität haben. Aber der scheute jeden direkten Kontakt, was völlig unverhältnismäßig oder einfach auch nicht passend ist für Tiere. Die kommen auf einen zu, schnuffeln, begrüßen und der hat das immer nur von hinten gemacht und wenn man sich dann rumdreht, hat sich so erschrocken, dass er zugebissen hat. Also da gibt es auch eben aber durch Menschen verursachte, ja, instinktfehlgeleitete Hunde. Das muss man ganz klar sagen. Und den Menschen, die können oft es gibt Menschen, die können nicht gut mit Hunden umgehen und denen sollte man natürlich auch die Tiere nicht unbedingt lassen. Es werden immer wieder Tiere, und zwar jede Menge, viel zu viel Tiere aus Wohnungen herausgeholt. Und das zeigt auch immer oft eine ängstliche, labile Situation des Menschen, der denkt, durch die Vielzahl der Tiere macht er sein eigenes Leben eben stärker. Das, was er nicht hat, soll das Tier defizitär so kompensieren. Und das ist natürlich verhängnisvoll für beide.
Warum landen so viele Tiere in Tierheimen oder auf der Straße, wenn es doch so viele Menschen gibt, die sagen, ihre Tiere sind unersetzlich und so wichtig?
Ja, das sind eben auch Menschen, die überfordert sind vom Leben. Denen gelingt es natürlich nicht, wirklich verlässliche Verantwortung zu zeigen. Und da kann ein Tier auch nicht existieren. Ein Tier braucht ein Minimum an Pflege, an Hygiene. Und wenn eine Wohnung nicht reinlich gehalten wird, wenn man gleichzeitig Tierbesitzer ist, dann ist das für die Umwelt nicht mehr kompatibel. Die kann das nicht ertragen, wenn es aus der Haustür heraus unangenehm riecht. Und das passiert leider häufig. Es gibt natürlich auch Vernachlässigungen altersbedingt. Wenn Menschen, auch da trifft es natürlich zu, dass sie ihr eigenes Leben gar nicht mehr gut versorgen können. Die sind auch keine guten Herren ihrer Hunde, ihrer Tiere.
Tiere sollen Begleiter oder Freunde sein. Was, wenn Tiere instrumentalisiert werden?
Ja, mit einem Tier kann man natürlich alles anfangen, alles Gute. Wir haben wirklich fast für jeden Bereich im menschlichen Leben Tiere, die Funktionen übernehmen können. Denken Sie mal an die großartigen Leistungen der Blindenhunde oder überhaupt, wir haben davon gesprochen, in der Therapie werden die Tiere eingesetzt, das ist alles wunderbar. Aber man kann sie natürlich auch für schlechte Dinge benutzen. Ne? Man kann wirklich Hunde aufhetzen. Ach, schrecklich, die Bilder, die man noch so hat von den Wachhunden in den KZs, ne, die durchaus nicht davor zurückscheuen, auch Kinder zu Tode zu beißen, einfach nur, weil der Herr es gesagt hat. Also Tiere haben keinen eigenen Willen, der wird eben durch die Herren geformt. Also und kann auch zu bösen Dingen manipuliert werden. Man kann Kampfhunde einsetzen, wenn man selber feige ist und die Auseinandersetzung im Leben scheut, einfach den Hund knurren lassen oder sogar noch Schlimmeres.
Also es ist nicht immer so ganz einfach zu sagen, auch welches Tier passt zu wem, wer ist überhaupt dafür geeignet, Tierhalter zu werden. Aber ganz klar kriegen wir immer wieder die Antworten oder auch wenn man sich Studien anschaut, ist es so, dass Tiere eine positive Wirkung auf uns haben, egal welches Alter wir Menschen haben. Und eben tatsächlich diese heilende Wirkung ist da. Tiere als Therapeuten, sage ich mal als Stichwort, da wollen wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und vielleicht auch nochmal, wie sieht das denn eigentlich aus mit dem Verhältnis von Mensch und Tier in der Bibel? Haustiere tun den Menschen gut. Darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung mit Heidi Ruster von der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Und wir wollen auch mal in die Bibel blicken. Bei Mensch und Tier in der Bibel, da muss ich sagen, fällt mir als allererstes die Arche Noah ein. Da sind ziemlich viele Tiere und ein Mensch. Wie stehen die denn zueinander?
Ja, offensichtlich weiß Gott, aber auch der Noah, dass wenn es einen neuen Anfang geben soll mit dem Leben, dass die Tiere dazugehören. Und das wirft uns natürlich wieder an den Anfang zurück, da wo es angefangen hat im Garten Eden, wo ja auch noch vor allen Menschen die Tiere von Gott geschaffen wurden. Und das war gut so. Und sie waren auch gedacht für den Menschen als Hilfe im täglichen Leben. Und weil das jetzt nicht die genaue Entsprechung gefunden hat, nicht immer passend, wurde ja dann noch die Frau dazu gesellt. So erzählt es ja der zweite Schöpfungsbericht. Aber die Tiere sind etwas, was von Gott gesegnet ist, von ihm gut geheißen wurde und für den Menschen einfach in Gemeinschaft und Geselligkeit von Anfang an zum Leben, zur Lebensordnung dazugehört. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Der Mensch ist dafür da, die Tiere zu versorgen, dass sie sich mehren können, dass sie auch dem Menschen eine Hilfe sind. Aber das sollen sie auch sein. Der Mensch darf den Tieren einen Namen geben, den dann auch Gott sozusagen benutzt. Er segnet auch nochmal extra diese Tiere. Also damit auch die Gemeinschaft von Mensch und Tier. Mir fällt dazu noch ein, Tiere in der Bibel, finde ich, die Esel. Ich weiß auch nicht, ich muss wieder darauf zurückkommen. Die gehören irgendwie dazu. Wir haben sie als treue Weggefährten, Biliam und der Esel, der kann ja sogar sprechen. Das sagt auch eben ganz viel, dass im Grunde die Tiere sehr beredt sind in ihrer Art, ihrem warmen Ausdruck, in ihrem Schnauben, in ihrer ganzen Art, sich zuzuwenden. Die Atmosphäre, die Wärme, die Menschen suchen in Zeiten der Not, der Kälte, auch immer gerade die körperliche Nähe zu den Tieren. Und Ochs und Esel gehören mit ins Weihnachtsgeschehen an die Krippe. Die gehören immer dazu. Es gibt eine heilige Familie nur mit Vater, Mutter, Kind. Das passt irgendwie nicht. Da gehören diese Tiere mit dorthin. Sonst wären sie viel zu allein. Die bringen erst die Wärme hin. Und Jesus reitet eben auch in die Stadt Jerusalem ein auf einer Eselin. Und die ist immer dabei.
Das sind Stalltiere, das sind Tiere, über die wir eben noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Auch hier bei uns gibt es natürlich Menschen, die haben jetzt vielleicht einen Hund als Haustier und noch eine Katze nebenbei, aber die haben einen ganzen Bauernhof und die Kühe haben vielleicht nicht unbedingt alle dann einen Vornamen. Und ist es nicht in der Bibel auch so, dass es da viel um die Tiere geht, die einfach mit dabei sind als Nutztiere möglicherweise eher?
Ja, natürlich. Die großen Herden bilden den Reichtum, neben natürlich der Nachkommenschaft der Menschen, aber die machen auch den Wohlstand aus, zeigt, wie gut es einer Familie geht, einem Mann geht, der so viele Tiere hat. Man lebt davon, man lebt mit den Tieren, muss sich sorgen, man ist Nomade, wir denken an Abraham, der musste noch seinen Tieren hinterherziehen. Also natürlich leben wir von den Tieren, von ihrer Milch, von ihrer Wolle, von ihrem Fell, von ihren Knochen, von ihrem Fleisch natürlich auch. Also das gehört dazu, das Tier. Das ist uns zum Wohlergehen zugedacht. Und auch ein Bauer, glaube ich, der jetzt, sagen wir mal, nur davon lebt. Was heißt eigentlich nur? Das möchte ich schon gleich wieder zurücknehmen. Der hat, glaube ich, eine große Achtung vor dem Tier. Und wo Feuer ausbricht auf einem Hof, da läuft der Bauer auch zunächst und macht die Stallungen auf. Und das ist ganz wichtig. Und die geschundene Kreatur ist jemanden, der auch Tiere hält, um sie zu verkaufen und davon zu leben, eben ein Dorn im Auge.
Aber das Haustier als solches ist in der Bibel sicher nicht vorhanden.
Ja. Fällt mir jetzt spontan keine Geschichte zu ein, Haustier im Sinne des Schoßhündchens, ne? Aber dass Tiere eine ganz große und wichtige Rolle spielen, das glaube ich, dürfen wir schon sagen.
Ich habe ein Zitat gefunden von Hildegard von Bingen. Sie sagt, gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Also das heißt, nicht nur wir jetzt beschäftigen uns damit, warum Tiere den Menschen gut tun, sondern das haben eben schon sozusagen die ganz Großen früher im Mittelalter gemacht.
Ja, also das ist wirklich, eigentlich so hat ja zum Beispiel das mit dem Hund und dem Domestizieren angefangen, dass wohl aus wilden Tieren treue Begleiter wurden, eine ganz wunderbare Symbiose, wo eins das andere bewacht, beschützt und für es da ist, also eine reine Win-Win-Situation.
Die Domradio-Beratung, warum Tiere Menschen gut tun, das ist die eine Frage, aber was machen die Menschen mit den Tieren bzw. mit dem Lebensraum der Tiere, das ist noch eine andere Frage. Heidi Ruster von der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Was passiert dadurch, dass Menschen den Lebensraum der Tiere begrenzen oder zerstören?
Ja, es fällt auf, dass es diese Tiere gar nicht mehr gibt. Also jetzt gerade, wo es kalt ist und wir draußen Vogelfutter hängen haben, kann man nochmal deutlich sehen, dass bestimmte Tiere einfach gar nicht mehr da sind. Ich vermisse sie. Ne? Richtige Stare gibt es nicht mehr. Besondere Finken gibt es nicht oder nur wenig. Oder man freut sich derart, wenn dann mal irgendwie jemand sich verirrt hat. Ach ja, die gibt es ja auch noch. Dass man auch, dass durch das Fehlen von Tieren mal nachdenklich wird, ja, was hat sich in unserer Umgebung denn verändert? Gibt es womöglich lebensfeindliche Veränderungen und schöne Dinge, die Tieren ein Zuhause geben würden, fehlen. Zum Beispiel die Hecken, sehr viel Monokultur. Und ob schon ich auf dem Land lebe, gibt es halt da wenig Raum, wenig Bäume, wenig Geschlossenheit. Auch die Stallungen fehlen natürlich, ne, mit Schwälbchen und so, die unter dem Kuhstall nisten. Ja, da muss man schon besonders weit fahren, um das nochmal zu entdecken.
Vielleicht denkt man mal daran, wenn man auf der einen Seite sieht, Tiere können unsere Seele heilen, können uns sehr gut tun. Dann auf der anderen Seite, vielleicht denkt man auch mal jetzt mehr darüber nach, diesen Lebensraum der Tiere zu schützen. Tiere und ihre Besitzer, die, das ist ja dann eher die Haustiere gemeint, wir sprechen jetzt eher über die Tiere, die so auf dem Lande leben, also die auch im Wald und in der Wiese wohnen. Vielleicht auch die ganz kleinen Tiere, die oft vergessen werden, oder?
Ja, natürlich, ne? Also das macht, ich weiß noch genau, wie wir vor annähernd 30 Jahren in das Dorf zogen, hatten wir noch diese großen Goldhamster im Garten, also diese, ich weiß gar nicht, ob die Goldhamster so richtige Feldhamster sind, viel größer als diese kleinen, die man in der Zoohandlung kaufen kann. Und ja, die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Also ich meine nicht nur, dass es traurig ist, dass es die Tiere nicht mehr gibt, sondern sie sind ein Index dafür, dass sich womöglich auch die Umstände des Lebens gegen den Menschen richten. Dass die Veränderung, die er bewirkt hat, aber als Negativbumerang zurückkommen und auch unser Leben in unangenehm werden. Also es gibt viel mehr Verkehr, viel mehr Autos. Wir sehen das, wie viele Tiere sozusagen auf der Straße plattgefahren sind. Da liegt ein Fuchs am Seitenrand und so weiter, die man kaum noch so sehen kann, mit den Kindern entdecken kann, wenn man Wanderungen macht. Aber dann liegen sie tot am Straßenrand. Das ist einfach traurig. Neulich hat sogar einer ein Känguru bei uns überfahren. Im Rhein-Erft-Kreis war das zu lesen. Da war ja so ein Tier entsprungen. Und ja, schade. Das hat ganz viele Wochen frei gelebt in unseren Gegenden. Und man kann einfach Rückschlüsse ziehen, dass es auch für den Menschen immer enger wird mit dem Lebensraum, wenn Tiere nicht mehr da sind.
Wir haben eben ganz kurz mal angesprochen, dass eben auch lebenswichtig werden kann, ein Tier für einen Menschen, zum Beispiel bei einem blinden Hund, der den Sehsinn für den Menschen sozusagen einsetzt, den er betreut. Es gibt Suchhunde, die speziell ausgebildet sind für bestimmte Situationen, und auch in dieser Kälte, haben Sie gesagt, letzte Woche stand da eine Meldung in der Zeitung, da hat ein Tier jemandem das Leben gerettet.
Ja, also ich habe gelesen, dass eine Dame mit ihrem Hund ihren normalen Spaziergang gemacht hat, aber der Hund sich so unruhig gebärdet hat, dass sie ihn von der Leine gelassen hat. Und der hat im Dickicht, durchaus weit ab vom Waldesweg, eine alte, verwirrte Dame gefunden, die einfach nicht aus noch ein wusste und sich sogar schon zum großen Teil entkleidet hatte und völlig durchgefrostet war. Man kann sagen, dass dieser Hund der Frau das Leben gerettet hat.
Und das tun manchmal Hunde und Katzen auch, zum Beispiel, wenn sie ein Feuer riechen, was nachts ausbricht, wenn dann kein Brandmelder vorhanden ist. Also diese Instinkte, die tun den Menschen natürlich auch gut, indem diese Tiere da ihrem Instinkt ganz vertrauen und ja eben sowas melden, was irgendwie nicht in ihr Bild passt. Und dieser Instinkt, da können wir uns vielleicht das ein oder andere von abgucken. Vielleicht versucht der ein oder andere deshalb auch besonders so auszusehen wie sein Tier. Wir haben uns mal den Spaß gemacht zu sagen, wir fragen mal auf der Straße, wie ähneln sich eigentlich Haustiere und ihre Besitzer?
Das kann tatsächlich sein, dass da in der Richtung was aufkommt, sodass, wenn ich also einen kräftig starken Hund habe, dass ich mich dementsprechend natürlich auch richtig kräftig stark fühle. Oder wenn ich einen bildschönen Hund habe, der also wirklich eitel und fein ist, dass ich dann natürlich auch ein bisschen mehr gerade gehe und so tue, als wäre ich genauso schön wie mein Hund.
Ich glaube nicht. Nur weil ein Bini ein Jagdhund ist. Und sehe ich aus wie ein Jagdhund?
Ich habe das schon manchmal gedacht, wenn ich Leute mit so kleinen Terriern sehe, dann denke ich, Wadenbeißer sind Wadenbeißer. Passt schon. Aber mit meinem Hund, ey, der ist edel und schön und schlank, da bin ich alles nicht.
Wir haben zum Beispiel Katzen, zwei, jetzt im Moment leider nur noch eine. Aber man kann schon sehen, das Alter entsprechend passen die sich auch den Leuten sehr gut an. Da passen die Katzen sich, finde ich, eher den Menschen an. Und die Hunde haben immer das Gefühl, rein optisch, dass das aussieht, als Hunde und Herrchen zusammenpassen.
Frau Ruster, haben Sie auch Ähnlichkeit mit Ihrem Hund gehabt?
Sagen wir so, das passte schon ziemlich gut mit unserem Hund. Das war einfach auch ein Familienmitglied, beinahe das fünfte Kind im Haushalt. Der hat sich genauso benommen. Und von daher hat er sich in einem großen Maß angepasst an seine Lebensverhältnisse, an seine Herrchen. Er war eben auch so auf jeden Einzelnen bezogen, hat mit jedem eine einzelne Beziehung gehabt und auf unterschiedliche Weise auf die einzelnen Familienmitglieder reagiert. Ich bin, glaube ich, nicht so wie der Hund, aber er hat sehr viel Kindliches, diese großen Knopfaugen, dass alle ihn süß sind. Alle Kinder sind immer wieder auf ihn geflogen, weil er auch mit einem großen Stofftier zu vergleichen war. Was natürlich auch hier in unserem Beitrag angeklungen ist, dass viele Tiere sozusagen das Ideal, das Wunschaussehen oder die Auftretensweise, die innere Haltung des Herrchens übernehmen. Das heißt, die werden auf diesen Hund projiziert. Wenn ein Hund sehr groß und kräftig ist, dann entspricht das vielleicht dem Wunsch seines Besitzers, seiner Besitzerin, auch stark zu sein. Und vielleicht das gerade aus einer tatsächlichen Schwäche heraus. Also, dass man sich oft ganz, ganz klein fühlt und mutlos. Ja, und wenn der Hund dann so stark neben einem geht, dass man auch gleich sich ganz anders fühlt und in einer anderen starken Weise auch auftreten kann. Das glaube ich schon, dass da auch eine gewisse Ergänzung in dieser Beziehung Herrchen und Hund liegt.
Heidi Ruster war zu Gast in der Domradio-Beratung zum Thema, warum Tiere Menschen gut tun. Wir haben vieles zusammengetragen, dafür ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und ich bin Dagmar Peters, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.